Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 150. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Und ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2015, das die UNO und die FAO zum Internationalen Jahr des Bodens erklärt haben. Wie wir alle wissen, zerstört und vergiftet die industrielle Landwirtschaft die Böden immer mehr. Und allein die kleinbäuerliche Landwirtschaft bietet die Gewähr, unsere Ernährungsgrundlage dauerhaft zu schützen und zu pflegen. Und wie so etwas gelingen kann, hat mir vergangene Woche die promovierte Agraringenieurin Christine Rüther erzählt. Sie arbeitet seit rund 6 Jahren bei der Solawi Kassel mit. In 2 Bioland-zertifizierten Gärtnereien in Escherode und in Niederkaufungen wird für über 200 Menschen nachhaltig Gemüse angebaut, wobei in Escherode 3 Thüringer Kaltblutpferde den Pflug und den Anhänger ziehen, eine Arbeitsweise, die im Unterschied zu Traktoren den Boden schont. Unser Interview ergänzt sehr schön unsere Sunpod-Ausgabe 114 mit Wolfgang Strenz, der damals den Buschberghof vorgestellt hatte. Und wenn man sich beide Episoden anhört, bekommt man ein gutes Gefühl für das Gemeinsame und das jeweils Spezifische dieser beiden Solawis.
Ja, hallo, ich bin Christine Rüther, wohne jetzt seit 6,5 Jahren hier in der Kommune Niederkaufung in der Nähe von Kassel und betreibe mit einigen anderen die solidarische Landwirtschaft hier in Kassel. Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es um einen Direktzusammenschluss von Erzeugern und Verbrauchern. Das heißt, Verbraucher finanzieren mit einem monatlichen Beitrag die Produktion der Gärtnereien, in unserem Fall 2 Gärtnereien oder eben eines landwirtschaftlichen Betriebes. Und übernehmen da quasi die finanzielle Verantwortung und haben aber auch Einfluss auf die Gestaltung des Anbaus. Also welche Sorten, welche Kulturen werden angebaut, welcher Dünger wird verwendet, welche Mengen werden überhaupt benötigt. Und die Gärtnereien sozusagen übernehmen die Verantwortung, dann Gemüse anzubauen und die gesamte Ernte eben an die solidarische Landwirtschaft abzusetzen.
Ja, wie hat das Ganze angefangen?
Im Prinzip gründet das so auf der Suche nach Alternativen zur industriellen Landwirtschaft. Und wir waren auf der Suche, wie man eben kleinbäuerliche Betriebe, so wie wir sie haben, erhalten kann, ohne eben diesem Stigma da wachsen oder weichen folgen zu müssen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, solidarische Landwirtschaft zu machen. Also hatten davon gehört, dass es das eben in Amerika gibt und dass der Buschberghof das schon eine Zeit lang betreibt und haben dann versucht, hier in Kassel auch Leute dafür zu begeistern, bei diesem Konzept mitzumachen. Mhm. Und die Gärtnerei Wurzelwerk in Escherode hat da 2010 mit angefangen und hat uns dann 2011 mit ins Boot geholt und dann haben wir quasi mit 120 Mitgliedern angefangen und sind inzwischen bei 200 Mitgliedern angekommen. Also das heißt, 200 Ernteanteile werden an die solidarische Landwirtschaft abgegeben und wenn ich mir so die Mitgliederlisten anschaue, werden da durchaus noch mehr Menschen mit versorgt, also mit einem Ernteanteil, der eigentlich klassischerweise für eine Person reichen soll, werden teilweise ganze WGs oder Familien ernährt. Also so quasi 240, 250 Personen werden versorgt durch die 2 Gärtnereien momentan.
Ja, wie kann ich mir den praktischen Ablauf vorstellen?
Das Gemüse wird im Prinzip bei den Gärtnereien angebaut und dann einmal in der Woche nach Kassel gefahren, beziehungsweise an andere Abholstellen in Niederkaufung, Oberkaufung und Escherode.
Ja.
Wir haben die Kulturen aufgeteilt, haben geschaut, wo sind die Bedingungen günstig für welche Kultur. Und das heißt, in Escherode wachsen sehr viel mehr Tomaten, als es in Niederkaufungen gibt. Und dafür gibt es hier wiederum mehr Wurzelgemüse, weil der Boden in Escherode dafür nicht so geeignet ist.
Ja.
Und das heißt, jede Woche gucken wir, was ist in Escherode erntereif und was ist in Kaufungen zu ernten. Und dann holen wir das Gemüse entweder in Escherode ab oder montags kommen die Leute aus Escherode hier vorbei und laden das Gemüse von uns ein. Und dann gibt es eben montags und freitags eine Liefertour nach Kassel. Dort wird das Gemüse dann in die sogenannten Abholstellen gebracht. Das sind dann Garagen oder Werkstatträume. die von privat zur Verfügung gestellt werden. Also die zur Verfügung stellenden sind in der Regel dann auch Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft. Mhm. Und da stehen dann die Kisten mit den verschiedenen Kulturen und es gibt Lieferscheine dazu. Und auf den Lieferscheinen ist verzeichnet, wie viel Gemüse einem Anteil ungefähr entspricht. Und die Leute haben dann einen Schlüssel zu dieser Abholstelle, gehen dahin und holen sich ihr Gemüse ab. Da ist dann in der Regel auch eine Waage und eine Abhakliste, damit man schon weiß, wer abgeholt hat und für wie viele Menschen das noch reichen soll, damit es halt auch halbwegs gerecht zugeht. Und viele Abholstellen haben auch eine Tauschkiste da stehen. Also wenn die dann sagen, ich mag keine rote Beete, hätte lieber Porree, dann packen die ihre rote Beete rein und nehmen sich den Porree aus der Tauschkiste raus. Mhm. Also so können die sich untereinander auch organisieren.
Ja. Das heißt also, euer Konzept läuft so, dass jeder im Prinzip die gleiche Menge jeweils wöchentlich bekommt.
Genau, ungefähr. Soll die gleiche Menge. Man kann natürlich auch, also wie ich gerade schon gesagt habe, sagen, von der und der Kultur möchte ich weniger.
Ja, aber es gibt ja auch andere Konzepte, dass man einfach sich so viel nimmt, wie man haben will.
Genau, das hatten wir ursprünglich auch geplant oder ist auch bei anderen Solawis ein gängiges Konzept. Wir haben allerdings bei uns festgestellt, dass es auch zur Verwirrung führt, dass die Menschen das eigentlich nicht so einschätzen können, so wie viel brauche ich eigentlich wirklich oder da unsicher waren, nehme ich mir jetzt zu viel raus oder zu wenig und das ist erstmal eine Richtschnur, die wir ihnen da an die Hand geben.
Ja. Und jetzt haben wir gerade Anfang Januar. Ich vermute mal, das Sortiment ist im Moment nicht so ganz breit. Was gibt's denn diese Woche?
Diese Woche gibt's Lagergemüse. Also wir haben in Escherode ein großes Kühlhaus, wo Lagerkulturen quasi eingelagert werden können. Dazu zählen Möhren, rote Beete, Steckrüben, Lagerkohlrabi und dann verschiedene Kopfköhle, also Wirsing, Rotkohl und Weißkohl. Und dann gibt es draußen auf dem Acker noch Rosenkohl und Grünkohl, der natürlich auch bei Frost draußen stehen kann. Und dann haben wir Wintersalate, also Asiasalat, Postelein, Feldsalat. Genau. Und diese Woche gibt es zum Beispiel 1 Kilo rote Beete, 1 Kilo Möhren, etwas Grünkohl und Asiasalat.
Was bezahlen die Abnehmer im Schnitt dafür?
Jetzt 2014 oder im Anbaujahr 2014 lag der Monatsrichtwert bei 56 Euro pro Mitglied. Wobei das, wie gesagt, ein Richtwert ist. Also wir wollen in diesem solidarischen System niemanden ausschließen und deswegen kann man auf der sogenannten Bieterrunde seinen Beitrag auch verhandeln. Also wir haben Mitglieder, die zahlen 40 Euro oder 45 Euro im Monat und andere zahlen 60 oder 65 und dann wird das eben solidarisch ausgeglichen. Wichtig ist für uns, dass wir halt alle Kosten gedeckt kriegen. Das ist im Prinzip unsere Richtschnur.
Ja, aha. Das ist der Aspekt der Solidarität der Mitglieder untereinander. Aber es geht ja noch weiter. Ne? Dieses Prinzip solidarische Landwirtschaft bedeutet ja noch ein bisschen mehr.
Genau. Also die Landwirtschaft wird ja von vielen Faktoren beeinflusst. Also man kann natürlich rund um die Uhr arbeiten und so die Ernte oder das Ernteergebnis beeinflussen. Aber wir haben ja auch mit Wetter umschwimmen und so weiter zu tun. Und wenn sozusagen jetzt der Hagel käme und den Satz Salat verhageln würde, dann steht halt in der normalen oder konventionellen Landwirtschaft der Bauer mit diesem Ergebnis dann alleine da und hat eben da den Ertragsausfall. Und das würde dann im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft gemeinsam getragen, also dann gibt es eben, bis der nächste Satz Salat dann soweit ist, also wir pflanzen alle 2 Wochen Salat, also die Ausfallspanne ist dann nicht so groß, aber dann gibt es eben 2 Wochen keinen Salat oder nur wenig Salat. Und umgekehrt, wenn ein besonders gutes Erntejahr ist, profitieren alle davon. Also dann kriegt nicht der Bauer mehr Einkommen oder ein erhöhtes Gehalt, sondern das Gehalt bleibt gleich oder der Lohn, den der Bauer kriegt. Und die Ernte wird einfach unter allen aufgeteilt.
Ja. Wie sieht's mit der Mitarbeit der Mitglieder aus?
Bei uns, in unserer lokalen Initiative, ist die Mitarbeit freiwillig. Also es gibt auch Initiativen, wo ein, zwei Arbeitstage pro Monat oder im Jahr verpflichtend sind. Und wir bieten Gemeinschaftsaktivitäten an. Also zum Beispiel das gemeinsame Möhrenjäten im Juni oder die gemeinsame Möhrenernte. Da ist es immer gut, zu mehreren Personen zu sein. Dann geht das Ganze ein bisschen flüssiger von der Hand. Und ist auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis, wenn man dann gemeinsam Kaffee trinkt und Kuchen isst und dann die vollen Kisten bewundert.
Ja, gibt es auch irgendwelche gemeinsame Verarbeitung von Gemüse?
Gab es in diesem Jahr jetzt nicht, aber in den vergangenen Jahren gab es zum Beispiel ein gemeinsames Chutney machen oder Sauerkraut einmachen. Also ja. Das sind so Aktionen, wo sich die Mitglieder untereinander dann verabreden. Also es wird eigentlich seltener von den Gärtnerinnen angeleitet, sondern mehr von den Verbraucherinnen.
Ja, okay.
Oder Mitbäuerinnen nennen wir sie auch.
Also der Anfang war ja, dass ihr gesagt habt, ihr wollt im kleinbäuerlichen Sinne arbeiten und habt euch dafür gute Rahmenbedingungen geschaffen. Geht die Motivation auch noch ein bisschen weiter? Also verbindet ihr damit auch irgendeinen gesellschaftlichen Anspruch?
Naja, wir möchten zunächst mal eine Alternative schaffen und erhalten. Also der Mainstream geht ja in Richtung größer, schneller, weiter. Gentechnik ist ein großes Thema in der Landwirtschaft. Größere Maschinen und größere Formen der Tierhaltung. Also man spricht ja schon von industrieller Tierhaltung. Und das ist natürlich da sind eine ganze Menge anderer Probleme mit verknüpft. Also zum einen halt CO2-Ausstoß oder die Bodenverdichtung durch die größeren Maschinen oder der Bodenmarkt hat auch ziemlich drunter zu leiden, dass Investoren aus dem außerlandwirtschaftlichen Bereich dort Land aufkaufen. Und in dem Moment, wo die Verbraucher quasi kleine Betriebe unterstützen und auch selber ein Auge und eine Hand darauf haben, was mit diesem Land passiert und wie da angebaut wird, kann man natürlich diese Strukturen auch beeinflussen. Und das passt vielleicht nicht in jeder Region Mecklenburg-Vorpommerns, aber gerade im Umkreis von größeren Städten kann man sehr wohl da auch Einfluss nehmen auf die Form der Agrarkultur eigentlich oder der Landwirtschaft, die dort betrieben wird.
Ja. Und was ihr macht, ist ja auf jeden Fall auch Biolandbau, ne?
Ja, genau. Wir sind nach Biolandrichtlinien zertifiziert.
Du hattest gerade noch ein Stichwort geliefert, nämlich Tierhaltung. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr zumindest in dem einen Gartenbaubetrieb mit Pferden arbeitet. Ja. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, das sind Thüringer Kaltblutpferde, auch eine Kaltblutrasse, die nicht mehr allzu weit verbreitet ist. Genauso wie es ja auch relativ wenig Betriebe gibt, die noch mit Pferden arbeiten. Aber die Arbeit mit Zugpferden hat gewisse Vorteile, vor allen Dingen für den Boden. Also es sind ganz andere Gewichtsverhältnisse, als wenn man dort mit einem großen Traktor drüber fahren würde. Wenn es geregnet hat, ist der Boden viel eher bearbeitbar mit Pferden, also weil eben die Bodenverdichtung nicht so stark ist, als wenn man es mit dem Traktor drüber fährt. Und von daher ergeben sich da auch noch mal andere Zeitfenster für die Bearbeitung. Also da sind die Gärtner im Vorteil.
Ja.
Und dann merke ich das auch, dass das eine ganz andere Verbindung schafft eigentlich mit der Arbeit und mit dem Boden und dem Tun, da hinter einem Pferd herzulaufen. Also man ist irgendwie näher dran, würde ich das für mich beschreiben.
Ja. Und die Arbeiten, die mit Pferden gemacht werden, ist also in erster Linie Pflügen, was noch?
Dann im Prinzip die Unkrautregulierung, also das Hacken oder Striegeln oder Gruppern und dann natürlich auch Transportarbeiten. Also wenn große Kürbisernte ist oder Kohlernte, dann kann man da eben mit einem großen Wagen hinfahren und mit vielen Händen den Kohl auf den Wagen laden und wieder zurück zum Lager. Also natürlich auch Stichwort CO2-Ausstoß ist da verringert.
Ja, also wenn das eigentlich überwiegend Vorteile mit sich bringt. Hast du eine Idee, warum das so selten passiert, dass mit Pferden gearbeitet wird?
Also erstmal denke ich, gehen Kenntnisse verloren im Laufe der Jahrzehnte. Also der Traktor ist ja jetzt auch schon länger in der Landwirtschaft. Und dann dauert das Ganze, es ist langsamer. Mhm. Also man kann natürlich ist mit einem Traktor schlagkräftiger. Ne?
Ja.
Und auf dem Traktor, da setzt man sich eben drauf, dreht den Schlüssel im Zündschloss um und dann springt er an. Also optimalerweise springt er an. Und beim Pferd, da muss man natürlich das irgendwie auch putzen und das Geschirr drauf machen und verschiedene Einstellungen vornehmen an den Geräten und dann natürlich auch zum Feld laufen. Also das eignet sich auch bei Betrieben, deren Flächen eben rund um den Hof liegen und nicht weiter entfernt.
Ja. Mhm. Beobachtest du denn so in der Szene eine Tendenz hin zu mehr Pferdeeinsatz oder seid ihr da so mehr oder weniger auf weiter Flur alleine?
Nee, auf weiter Flur allein würde ich nicht sagen. Also es gibt ja die Interessensgemeinschaft Zugpferde und da gibt es auch richtig einen Arbeitskreis Zugpferde in der Landwirtschaft, also im Ackerbau und im Gemüsebau.
Mhm.
Und unter den Biobetrieben ist es schon recht verbreitet.
Mhm.
Also ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen und es ist sicherlich immer noch eine Nische, aber schon deutlich häufiger zu finden als im konventionellen Landbau.
Ja. Mhm. Du sagtest ja, du bist jetzt so seit rund 6 Jahren dabei an diesem Thema solidarische Landwirtschaft. Was hat dich denn in dieser Zeit am meisten überrascht? Also positiv, womit hast du nicht gerechnet? Was hast du da gelernt, was irgendwie toll war?
Na, was für mich persönlich toll ist, ist der direkte Bezug zu den Verbrauchern. Und das, merke ich, hat schon Einfluss auf meine Motivation. Also ich produziere nicht für einen anonymen Massenmarkt oder für einen Großhandel, sondern ich weiß, wer diesen Kohl, den ich da morgens um 8 ernte, in die Hand nimmt mittags. Also da merke ich einfach einen direkteren Bezug und wir haben ja auch regelmäßig Austauschtreffen, wo wir uns berichten gegenseitig, was gerade in den Gärtnereien passiert oder an den Abholstellen, welche Probleme
es gibt. Wie häufig?
Ungefähr alle 8 Wochen.
Ja.
Und ja, das führt natürlich über die Jahre dann auch zu einem intensiveren Kontakt. So. Und das denke ich so, dass dieses Thema Gemeinschaft auch, ich lebe ja jetzt hier auch in der Lebensgemeinschaft, aber die solidarische Landwirtschaft ist eigentlich auch eine Gemeinschaft oder kann über Jahre zu einer Gemeinschaft heranwachsen, wo man sich ja immer mehr kennenlernt und dann auch ein Verständnis davon kriegt, welche Fähigkeiten denn noch in dieser Gemeinschaft vorhanden sind.
Yeah.
Also es geht natürlich primär um Lebensmittel, aber der eine kann vielleicht auch einen Traktor reparieren oder der andere kann die PC-Wartung übernehmen und es ist einfach ein Netzwerk.
Ja.
Und eine schöne Austauschmöglichkeit.
Ja.
Ja, und dann so für den Betrieb denke ich, dass da einfach mehr Entwicklung möglich ist. Also beispielsweise Naturschutzmaßnahmen würde uns keiner finanzieren oder müssten wir quasi uns vom Munde absparen, wäre zu viel gesagt, aber das müssten wir schon selber irgendwie bewerkstelligen. Das wird vom Staat nicht honoriert. Und im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft gibt es dafür eben auch eine Wertschätzung, dass wir ein Insektenhotel aufstellen oder eine Hecke pflanzen. Und das finde ich schon toll.
Ja, wunderbar. Hast du noch irgendeine Idee oder irgendeine Sache, die du gerne noch sagen würdest, an die ich jetzt selber nicht gedacht habe?
Naja, für mich ist es eine kleine Agrarrevolution.
Mhm.
Also und ich habe einfach Lust, da weiter mitzumachen. Bin gespannt auch, wie sich das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft weiterentwickelt. Und finde es einfach eine spannende Sache. Und bin auch gespannt, wie sich Städte oder Gemeinden in Deutschland verhalten, wenn es so um die Ernährungssouveränität geht, deren Bestandteil ja auch solidarische Landwirtschaft ist oder durch solidarische Landwirtschaft kann es gestärkt werden. Also wenn ich das hier so für meinen Heimatort sozusagen mir anschaue, könnte Kaufung sich mit seiner landwirtschaftlichen Fläche nur zu einem Drittel selbst versorgen.
Ja.
Und ich denke, wenn wir so über das Thema Transporte oder CO2-Ausstoß, Klimawandel reden, müssten wir eigentlich versuchen, Transportwege zu verringern. Und das spricht eigentlich für regionalen oder lokalen Anbau. Und das ist inzwischen gar nicht mehr möglich. Mhm. Ich denke, das wäre so eine Richtung, wo man verstärkt nachschauen müsste. Also in den USA gibt es da schon Tendenzen, jetzt in Toronto zum Beispiel oder also eben Kanada und aber auch in den USA, dass quasi Pläne aufgestellt werden, wie die städtische Bevölkerung versorgt werden kann und welche Brachflächen in der Stadt bestellt werden können. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Umland von den Städten.
Das heißt also, die Flächennutzungspläne müssen umgeschrieben werden, oder wie verstehe ich das jetzt?
Ja, sowohl das, aber auch einfach der Flächenverbrauch müsste eigentlich drastisch zurückgefahren werden.
Also Bauland.
Genau, also alle Nase lang wird irgendwo ein Gewerbegebiet außerhalb von den Städten eröffnet und das sind ja letztlich landwirtschaftliche Flächen, die da wegfallen.
Ja.
Und wir haben damit zu kämpfen, dass die Innenstädte veröden und alle fahren dann mit ihrem Auto zum Gewerbegebiet, um da samstags vormittags einzukaufen. Und das ist ja eigentlich eine Entwicklung, wo wir jetzt schon sehen, dass das Nachteile mit sich bringt.
Ja.
Und ich denke, das sollte nicht weiter so verfolgt werden.
Genau. Okay, ich danke dir.
Bitte.
Neue Ideen für alle. Sunpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpot.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.